Und deswegen, also ist jetzt zumindest so meine These, ist das in der Schule so einfach, ne? Weil da sitzt man den ganzen Tag nebeneinander und da hat man den ganzen Tag miteinander zu tun und da entwickelt sich das dann einfach so.
Mhm. Ja, das kann ein Punkt sein wie Freunde, da wären wir beim Thema, wie entstehen Freundschaften eigentlich? Und da braucht es ein paar mehr Zutaten, aber eine davon ist zum Beispiel, man sieht sich einfach täglich und findet sich ausreichend nett. Ne? Das kann auf der Arbeit passieren und dann kann man, wenn der erste Eindruck nett ist, also das wäre schon hilfreich, und man dann noch ein bisschen was mehr in die Suppe bröckelt. Also da wären wir zum Beispiel bei Random Act of Kindness, da muss ich mal kurz was von erzählen. Ne? Das ist dieses einfach nett sein, ohne Gegenleistung zu erwarten.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bestürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Wir haben ja schon über ganz, ganz viele Themen gesprochen. Partnerschaft war hier schon häufiger ein Thema. Heute geht es um das Thema Freundschaft und auch darüber spreche ich wieder nicht alleine, sondern ich habe mir eine Gästin eingeladen. Anna Kipp-Menke ist Erziehungswissenschaftlerin, systemische Beraterin, systemische Supervisorin und seit neuestem systemische Kinder- und Jugendtherapeutin. Und sie arbeitet genau wie ich beim PME Familienservice. In dem Fall sitzt sie in Stuttgart und heute sprechen wir miteinander über das Thema Freundschaft. Anna, schön, dass du da bist.
Danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein und mit so einem spannenden Thema.
Und wir starten auch direkt rein, Anna. Als erstes würde ich gerne von dir wissen, hast du eine beste Freundin?
Ja, also ich habe ein bisschen befürchtet, in Anführungsstrichen, dass diese Frage kommt. Und die ist nicht so einfach zu beantworten, weil nicht nur als Systemikerin, sondern auch als Frau mit knapp über 50, wenn ich das schon hier gleich so sagen darf, habe ich mich natürlich mit dem Begriff Beste auch ein bisschen beschäftigt. Was heißt beste Freundin? Was zeichnet eine beste Freundin aus? Und da kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase wir uns befinden, weil bei den Jugendlichen hat das dieser Begriff Best Friends natürlich nochmal eine andere Bedeutung als vielleicht bei uns oder bei Menschen im mittleren oder höheren Erwachsenenalter. Deswegen will ich mich auf diesen Begriff gar nicht so einlassen und kann auch gar nicht sagen ja oder nein, sondern würde sagen, es kommt drauf an. Es kommt darauf an, was ich vielleicht brauche, was ich gerade für ein Bedürfnis habe. Also erstmal so ganz allgemein finde ich bin recht gut aufgestellt.
Das heißt, man könnte ja schon sagen, Freundschaften sind vielleicht auch gar nicht so, wie man es bei Beziehungen vielleicht annimmt, für immer, sondern Freundschaften können auch für eine Zeit im Leben sein oder können situativ sein, können vielleicht sogar kontextabhängig sein. Ne? Also ich habe vielleicht den Fußballfreund, und ich habe vielleicht den, keine Ahnung, Schachfreund, ne? Und
mit dem einen Kollegen kann ich aber, auch, ne?
Und den Kollegen,
im Geschäft.
Genau. Ne?
Mhm.
Ja. Ja. Ne? Und ich habe vielleicht auch Arbeitsfreundschaften, ne, wo man sagt, naja, also irgendwie, das ist schon ein bisschen mehr, als dass man jetzt nur Kollegen sind und sich guten Tag und guten Weg wünscht. Ne? Aber es ist was anderes als eine Freundin oder ein Freund, mit dem ich privat viel mache, ne? Und wo dann vielleicht auch andere Themen stattfinden, fällt mir gerade ein, es gibt ja diesen Satz von Paul Watzlawick, die Art der Beziehung bestimmt den Inhalt unserer Beziehung. Also je nachdem, wie wir miteinander verbunden sind, definiert auch, worüber wir miteinander sprechen können. Und das ist vielleicht in unterschiedlichen Freundschaften auch unterschiedlich. Also dieses BFF, wie die Kids heute ja sagen, Best Friends Forever.
Genau.
Das ist vielleicht was, was man kritisch hinterfragen kann an der Stelle. Und das hat ja auch viel damit zu tun, wie Freundschaften in der Gesellschaft gesehen werden. Und das Bild der Freundschaft hat sich ja auch im Laufe der Zeit verändert. Und du hast dich ja viel jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch damit beschäftigt. Was hat sich denn da in den letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahren verändert?
Ja, und es geht gar nicht darum, ob besser oder schlechter, sondern es geht eigentlich erstmal nur darum zu gucken, was ist da passiert. Ne? Wenn wir auf unsere Jugend zurückgucken, ich habe ja jetzt schon ungefähr verraten, wie alt ich bin, also es gehen wir mal in die Ende 80er oder Mitte Anfang 90er zurück, also gute 35 Jahre, dann waren ja Freundschaften damals auch noch, es war ja zum Beispiel so, man saß in der Schule und dann kam ein neues Kind dazu, gerade wenn es einen Umzug gab und dann hieß es, guck mal, das ist der Erik und Erik, du setzt setz dich jetzt neben Anna und dann oder neben Karl oder wie auch immer. Und dann entstanden Freundschaften. Dann gab es vielleicht noch, willst du mein Freund sein? Ne? Auch den Satz gab es. Und oft sind dann auch so Freundschaften entstanden, also auch durch Zufall beziehungsweise einfach auch durch Situationen, die von außen so geschafft wurden. Heute haben wir ja in jeder Hinsicht viel mehr Wahlmöglichkeiten. Ob es digital ist, wir können ja quasi aussuchen und wir haben ja unwahrscheinlich viel Verfügbarkeiten und viel Möglichkeiten, auch Menschen kennenzulernen. Mhm. Gerade durch auch die digitale Ära und die digitale Veränderung. Und ich erinnere mich auch noch, aber das ist jetzt kein Werben dafür, dass früher alles gut war. Ich will eigentlich nur ein bisschen hervorheben, dass es sich verändert hat. Früher schrieb man auch noch Briefe. Da war noch in so Jugendzeitschriften.
Also, Brieffreundschaften.
Ja, da war noch immer ich, ne, Anna, 13 Jahre, Hobby, Lesen, Ponys und auf Bäume klettern, suche Brieffreundschaft. Das ist heute natürlich alles anders und viel schneller geworden. Und dadurch, dass sich das so verändert hat und wir auch eine größere Möglichkeit haben, Menschen kennenzulernen, ist es leider auch an vielen Stellen so, dass diese Freundschaften auch fragiler werden.
Mhm.
Weil lange Freundschaften zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass man gelernt hat, viel zu verzeihen, weil man vielleicht auch gar nicht so viel Alternativen hatte. Das ist heute ein bisschen leichter geworden. Man lernt schneller Menschen kennen, aber es verleitet auch dazu, dass man schneller vielleicht auch wieder gemeinsame Wege beendet.
Das heißt, die Verbindlichkeit ist gar nicht mehr oder häufig nicht mehr so da.
Kann in vielerlei Hinsicht kann man, es gibt ja dieses Begriff Ghosten, ne, diesen Begriff mittlerweile. Also das gab es ja früher noch nicht, weil man einfach auch regional und persönlich miteinander verbunden war und da konnte man sich im Dorf nicht so schnell aus dem Weg gehen, wie man das heute zum Beispiel digital kann. Deswegen könnte es zum Beispiel sein, dass die Freundschaften ein bisschen fragiler und dadurch auch ein bisschen anfälliger für schnelleren Abbruch sind. Das ist vielleicht eine Idee, also das ist so ein bisschen so auch ein Unterschied im Gegensatz zu früher für dich.
Mhm.
So.
Ja, und auch die Verfügbarkeit, ne? Also heutzutage kann ich in jedem Messenger sehen, hat mein Gegenüber die Nachricht schon gelesen, ne? Und warum antwortet der mir jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten? Ne?
Sowas, und dann gibt es Erwartung.
Mhm. Genau, sowas hätte ich ja früher nie gehabt, ne? Oder wenn ich früher verabredet war, dann war ich verabredet, ne? Dann konnte ich nicht 10 Minuten vorher absagen. Sondern dann war ich verabredet. Und ich weiß noch, ganz große Krise damals, ich war mit einem Mädchen verabredet. Wie alt war ich? 12 vielleicht, ja. Und wir waren in meinem Heimatort am Rathaus verabredet. Und ich stand da und stand da und stand da und sie kam nicht. Mhm. Da bin ich ganz bedröppelt nach Hause gefahren und habe sie dann irgendwann angerufen. Und sie sagte, wo warst du denn? Ich habe auf dich gewartet am Rathaus. Wir haben an zwei unterschiedlichen Ecken gestanden und haben uns nicht gefunden. Ja?
Und da musstest du extra nach Hause laufen zum Festnetz, ne?
Genau, ja. Ich hätte auch eine Telefonzelle suchen können, aber da hätte ich sie ja nicht erreicht, weil sie war ja nicht zu Hause. Sie hat ja auch auf mich gewartet. Sowas würde heute nicht mehr passieren, ne? Weil man sich einfach übers Handy dann kontaktieren könnte. Aber ja, genau, also Technologie und der Lebensstil hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie Freundschaften entstehen und sich aber auch entwickeln.
Genau, und auch gelebt werden. Ne? Weil das Tolle ist natürlich daran, wir können auf der ganzen Welt verteilt sein und trotzdem befreundet sein. Das ging früher ja ein bisschen schwieriger. Der Brief hat ein paar Tage gedauert, Telefonate waren sogar noch ein bisschen teurer, gerade ins Ausland. Und heute ist das eine Nachricht, ein Post, ein Videocall, was auch immer. Es ist einfach viel, viel leichter, Freundschaften auch, weil unser Lebensmodell sich ja auch immer mehr so entwickelt, dass wir uns auch über die Welt verteilen, ne? Dass wir beruflich viel mehr Möglichkeiten haben, viel mehr reisen können. Und das ist das Gute, auch eben durch die Digitalisierung, dass wir so gut verbunden sein können und bleiben können, dadurch, dass wir diese Möglichkeiten haben. Es ist nicht mehr so regional begrenzt und das hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber ein großer Vorteil ist eben auch, dass wir, egal wo wir auf der Welt oder in der Situation oder im Leben gerade sind, wir erreichen unsere liebsten Menschen auch schneller.
Ja, absolut. Und gerade in Situationen, wo man sich dann Sorgen macht, ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dann mal eben kurz nachzuhören, ey, geht's dir gut, ist alles in Ordnung. Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, was Freundschaften auch auszeichnet, dass man diese Unterstützung erfährt. gerade in Zeiten, wenn es einem nicht gut geht und ein Freund oder eine Freundin da ist und einen auch bestätigt und sagt, nein, Anna, das war richtig, dass du das so gemacht hast. Das ist genau so richtig. Das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen ja auch Zuspruch und wir brauchen auch Anerkennung, aber wir brauchen auch das Gefühl, das ist eben ein wichtiger Faktor von Freundschaften, dass wir richtig sind. Dass wir so, wie wir ticken, dass wir in Ordnung sind, dass wir genug sind. Ne? Das ist auch diese Resonanz, dass die wir von unserem Menschen, denen wir trauen und vertrauen, und das sind im besten Fall dann ja Freunde, dass die uns auch positiv und wohlwollend zurückspiegeln. Nicht nur, also nicht ganz undifferenziert, ne? Da muss man manchmal bei der KI vielleicht ein bisschen aufpassen, aber sonst brauchen wir das natürlich. Wir brauchen diesen Zuspruch und diese Bestätigung, dass wir gut und richtig sind.
Und genau wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Wir brauchen diese Bestätigung, aber nicht nur, ne? Sondern in einer Freundschaft darf ich auch mal Kritik äußern, ja, ne? Und darf den anderen auch mal spiegeln, ne? Wie wir das nennen. Und mal sagen, du, überleg nochmal, ob das so eine gute Idee ist.
Ja, Freunde oder auch Partner oder Partnerin sind auch ein großes Korrektiv für uns. Also wir entwickeln uns ja am anderen. Wenn ich nie eine Rückmeldung über meine Wirkung bekomme, also ne, wenn mein Mann oder mein Freund, Freundin mal zu mir sagt, du Anna, ne, jetzt hast du aber einen Witz gemacht, der war gar nicht so komisch, dann weiß ich, okay, Selbstbild und Fremdbild, ne, stimmen nicht so ganz überein. Da kommen wir gleich nochmal kurz, wenn ich es vielleicht noch erwähnen darf, gleich zum Johari-Fenster. Das ist ja dieses Fenster von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Mhm. Und da brauchen wir Freunde natürlich auch, die uns im Positiven bestärken, aber die uns auch mal liebevoll zur Seite nehmen und sagen, du, sein Hosenstall ist auf. So, weil wenn nicht die, wer dann? Und da hat, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, da hat Max Frisch, der große Schweizer Schriftsteller, der hat ein ganz tolles Buch mal vor Jahren, ich weiß jetzt nicht, auf 50er, glaube ich, rausgegeben, das heißt Fragebögen. Und da stellt er zu verschiedenen Lebenskategorien Fragen. Und eine Frage, die ich in diesem Zusammenhang sehr gut finde, welche Kritik fürchte ich mehr, die von einem Feind oder von einem Freund?
Mhm.
Das hat natürlich auch ein bisschen Tiefgang und kann man lange drüber nachdenken und kann man auch ganz individuell für sich beantworten. Aber wie du sagst, wir brauchen das Feedback in beide Richtungen von Menschen, die uns im besten Fall, ja, die uns wohlwollend gegenüberstehen.
Genau, ich glaube, genau darum geht's, ne? Dieses Wohlwollen. Ne? Und dann ist auch Kritik in Ordnung. Aber ja, die Frage ist interessant. Werde ich nochmal drüber nachdenken, von wem ich mehr die Kritik mehr fürchte. Lass uns doch mal, also jetzt haben wir ja geguckt, wie hat sich das Thema Freundschaft über die Zeit entwickelt, ne? Auch mit dem Einzug der Technologie. Da haben wir festgestellt, da gibt es beide Seiten der Medaillen, Fluch und Segen. Lass uns doch mal gucken, wie Freundschaften sich im Laufe eines Lebens so entwickeln. In den verschiedenen Lebensphasen.
Ja, und auch verändern, ne? Das glaube ich. Ja, genau.
Ja.
Also es ist ja so, in der Psychologie teilt man ja so Lebensphasen ein, zum Beispiel nach dem Psychoanalytiker Erik Erikson. Und der hat das in 8 Phasen eingeteilt und der sagt einfach mal so als Hintergrund, dass es so 8 Lebensphasen gibt, 8 Lebenskrisen, die es ein bisschen zu überwinden gibt. Aber bei Freundschaften, ich reduziere das jetzt mal ein bisschen, aber wir fangen mal mit der ganz frühen Kindheit an. Als Baby ist so Freundschaft noch nicht so das große Thema. Da geht es noch um Urvertrauen oder Misstrauen, also so auch in die Eltern. Werde ich gepflegt, werden meine Bedürfnisse befriedet und ähnliches.
Mhm.
Und wenn dann aber die Kinder in das Spielalter kommen, dann geht es in diesen Freundschaften bei ganz kleinen Kindern geht es um soziale Kompetenzen lernen, um Spielen. Spielen ist ja etwas ganz Wichtiges für kleine Kinder. Wichtig wird es dann richtig in der Pubertät. Da geht es nämlich nach diesem entwicklungspsychologischen Modell geht es darum, die Identität zu finden. Und das fängt in der Pubertät, in der Adoleszenz besonders, also ist das besonders prägnant. Wir kennen alle Lernen am Modell, wir kennen alle Peer Group und ein junger Mensch will sich ja von seinen Eltern ablösen. Im besten Fall tut er das auch auf eine gesunde Weise, Art und Weise. Ne? Und gleichzeitig, also der Mensch will sich ablösen und gleichzeitig will er, also der Mensch, auch die eigene Identität finden.
Mhm.
Und deswegen spielt Freundschaft in dieser Zeit auch eine besonders große Rolle, mit dieser Funktion auch die eigene Identität zu finden. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine moralischen Werte? Was sind die Normen? Wie will ich werden? Wo will ich beruflich hin? Und dann kommen wir ins junge Erwachsenenalter, das ist dann so Studium, Ausbildung, da geht es auch in der Freundschaft um Netzwerken, ne, also auch irgendwie gut vernetzt zu sein, ob jetzt beruflich oder auch privat. Da geht es aber auch um Selbstverwirklichung, also auch beruflich und privat. Und es geht auch, gerade in der Zeit noch, vielleicht hat man da schon den ersten Partner und Partnerin, ist es aber auch eine Freundschaft, eine sogenannte, ja, eine Partnerschaftsergänzung.
Was und heißt das?
Ja, also man hat einen Partner und hat aber gleichzeitig auch noch Best Friend oder ne, so. Also okay, das koexistiert auch oft und ist auch bis zum gewissen Punkt auch gewollt und sinnvoll. Und jetzt, wenn man dann so ins weitere Erwachsenenalter kommt, wo es dann die Kinderplanung geht und das Haus wird vielleicht auch gebaut, also der Lebensplan verfestigt sich nochmal, dann ist das manchmal eine sehr herausfordernde Zeit, Freundschaften zu halten. Weil wenn wir dann vielleicht sogar verheiratet sind oder fest zusammenleben, auch mit Partner oder Partnern, dann kann es manchmal sein, dass ein bester Freund oder beste Freundin für die Partnerschaft auch eine Herausforderung wird. Weil auch gesellschaftlich hat, ich sag's mal ganz salopp, Partnerschaft oft Vorrang vor Freundschaft. Also es kann so weit gehen, dass wenn die Partnerin sagt, wir sind jetzt verheiratet und ich, also Olli, du und ich sind jetzt verheiratet und ich würde jetzt sagen, ich treffe mich mal wieder mit einem Freund, dass du sowas sogar sagen, genau,
auf Schreck. Gar keinen Fall.
Und dann sage ich, doch, mache ich aber trotzdem. Und dann könntest du sagen, was, also wenn du den mir vorziehst, dann liebst du mich ja gar nicht mehr. Mhm. Ne? Also es gibt so ein paar Ideen und das ist auch dann für eine Partnerschaft manchmal belastend. Das ist das eine, dass man sich dann auch von der Freundschaft ein Stück zurückzieht, weil vielleicht jemand das in der Partnerschaft nicht so gerne möchte, weil Eifersucht oder so eine Rolle spielen kann. Aber es sind auch ganz pragmatische Gründe. Ich meine, wenn wir in der Rush-Hour des Lebens sind, mit Job, mit Kind, mit vielleicht sogar pflegebedürftigen Eltern, dann haben wir unwahrscheinlich viel um die Ohren. Und dann ist etwas, was sehr schade ist, wenn wir uns die Resilienzforschung mal angucken, weil aus der Resilienzforschung wissen wir, dass soziale Unterstützung und Freunde hochprotektive Faktoren sind, gerade in Krisenzeiten. Mhm. Und wenn wir aber in der Krise sind, das heißt, wir arbeiten viel und die Kinder brauchen ganz viel und die Eltern brauchen viel und wer auch noch immer, dann vernachlässigen wir oft diese wunderbaren protektiven Faktoren wie soziale Unterstützung. Und dann kommen Freundschaften oft zu kurz.
Das klingt ja so ein bisschen wie so ein Plädoyer dafür, Freundschaften zu pflegen, trotz einer Beziehung, trotz Kindern, trotz pflegebedürftigen Eltern.
Ja, weil wenn wir dann wieder älter werden, also im höheren Erwachsenenalter, da wird es ja manchmal nach hinten raus auch einsam. Also je älter wir werden, desto mehr Verluste erleben wir. Wir sind auch vielleicht nicht mehr so aktiv und da... Wir brauchen Menschen immer, das ist ja ein Grundbedürfnis. Zugehörigkeit, Anerkennung, ne, also Rudeltiere, das ist ja ein Grundbedürfnis, das brauchen wir. Und in manchen Phasen brauchen wir eben Freunde vielleicht noch mehr. Ne, gerade auch, wenn wir dann wieder älter werden oder auch als Kind oder als Teenie. Und ich glaube, das lohnt sich, das auch immer so ein bisschen im Blick zu behalten und dementsprechend auch Freundschaften zu pflegen, zu halten und auch offen sein für neue, wunderbare Kontakte, die einem in jedem Moment auch über den Weg laufen können, wenn man vielleicht auch den Blick oder die Haltung ein bisschen dafür hat. Ne?
Genau, ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt. Also ich erinnere mich, ich bin mit 35 Jahren aus meiner Heimatstadt dann nach Hamburg gezogen und da war das gar nicht so einfach. Also hier in Hamburg hat niemand auf mich gewartet. Ne? Und hat gesagt, Mensch, Olli, schön, dass du da bist.
Ja. Ne?
Lass uns doch mal was zusammen unternehmen. Sondern das hat dann auch einfach ein bisschen gedauert, bis man hier Leute gefunden hat, wo man sagt, okay, das, ne? Mit denen unternimmt man jetzt mal öfter was. Und ja, also seitdem habe ich auch nochmal einen anderen Blick auf das Thema Freundschaften. Ne? Denn natürlich gehört, also was heißt natürlich, ich sage jetzt so natürlich, aber für mich gehört dazu auch ein Teil des Lebensweges miteinander gegangen zu sein. Also dann hat man einfach einen anderen Bezug zueinander, wenn man zum Beispiel zusammen in der Schule war oder zusammen studiert hat oder eine schwierige Lebensphase zusammen erlebt hat, dann hat man nochmal einen anderen Bezug. Und das natürlich, je älter man wird, desto schwieriger wird das, solche Phasen dann nochmal zusammen zu erleben.
Mhm. Ja. Gemeinsame Erinnerung und gemeinsame Erfahrung, ne, ist ein ganz großer Punkt, der auch zu Freundschaften führt, beziehungsweise Freundschaften auch aufrechterhält, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, und was ich auch interessant finde, der sogenannte Mere Exposure-Effekt. Ja, also einfach nur die Tatsache, dass man sich öfter sieht.
Ja.
Ne, dass man öfter miteinander im Kontakt ist, kann dazu führen, dass da eine emotionale Bindung entsteht.
Genau, dass man sich sympathisch ist. Ne?
Ja.
Also, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und deswegen, also ist jetzt zumindest so meine These, ist das in der Schule so einfach, ne? Weil da sitzt man den ganzen Tag nebeneinander und da hat man den ganzen Tag miteinander zu tun und da entwickelt sich das dann einfach so.
Mhm. Ja, das kann ein Punkt sein wie Freunde, da wären wir beim Thema, wie entstehen Freundschaften eigentlich? Und da braucht es ein paar mehr Zutaten, aber eine davon ist zum Beispiel, man sieht sich einfach täglich und findet sich ausreichend nett. Ne? Das kann auf der Arbeit passieren und dann kann man, wenn der erste Eindruck nett ist, also das wäre schon hilfreich, und man dann noch ein bisschen was mehr in die Suppe bröckelt. Also da wären wir zum Beispiel bei Random Act of Kindness, da muss ich mal kurz was von erzählen. Ne?
Ja,
das ist dieses einfach nett sein, ohne Gegenleistung zu erwarten.
Mhm.
Also, und das kann man natürlich auch im beruflichen Kontext. Das kann sein, ich hole mir einen Kaffee und frage einfach, darf ich dir auch einen Kaffee mitbringen? Möchtest du auch einen Kaffee? Oder ich bringe einfach mal einen Kuchen für alle mit. Oder ich bringe einen Blumenstrauß mit und der wandert durch die Büros. Dann haben quasi 10 Büros oder wie lange der Blumenstrauß hält, 5 Büros. Jeden Tag kommt der Blumenstrauß einmal in ein Büro und alle haben irgendwie was davon. Dieses Random Act of Kindness bedeutet, ich habe es eigentlich gesagt, freundlich zu sein, ohne nett zu sein, ohne Gegenleistung zu erwarten.
Mhm.
Und damit zeigen wir natürlich eine gewisse Offenheit. Und durch diese Offenheit lernen wir Menschen kennen. Wir zeigen uns und wir lernen Menschen kennen. Und Gemeinsamkeiten schaffen natürlich Sympathien. Also es ist nicht nur dieses, wir sehen uns täglich, sondern es wäre auch schön, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen in den Dialog zu gehen. Und Dialog heißt, nicht nur, ich frage dich aus, erzähl du mal von dir, sondern auch ich zeige mich. Und dann tastet man sich so ein bisschen vor. Hinzu kommt aber noch, auch ein bisschen, wenn ich das jetzt so sage, jetzt fällt es natürlich Menschen unterschiedlich leicht, weil wir ja auch unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben in der Tendenz.
Mhm.
Und deswegen fällt es Menschen ja auch unterschiedlich leicht oder schwer, auf andere zuzugehen. Wenn wir also ich nehme mal das Big Five-Modell, das ist ein Fünf-Faktoren-Modell aus der Psychologie, um die Hauptdimension von Persönlichkeitsmerkmalen der menschlichen Psyche festzustellen oder ein bisschen klarer zu machen, in Form zu bringen. Und wenn wir natürlich in der Tendenz offener sind, also weniger verschlossen, sondern eher offen und weniger engstirnig, dann fällt es uns natürlich leichter, in Kontakt zu kommen. Oder extravertierte Menschen, die extravertiert einfach auch leben oder ein bisschen mehr auch gerne im Mittelpunkt stehen. Auch denen fällt es etwas leichter als Menschen, die eher eine scheue oder zurückhaltende Persönlichkeitstendenz haben. Deswegen spielen diese auch eine Rolle.
Müssen wir kurz erklären, extravertiert heißt, ich gehe nach außen, ich fällt mir leicht, Kontakte zu knüpfen, es fällt mir leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Genau. Also nicht die soziale Kompetenz, aber einfach das soziale Miteinander ist etwas stärker ausgeprägt. Ne? Von sozialer Kompetenz, das meine ich jetzt nicht. Das kann in alle Richtungen ausgeprägt sein. Aber geselliger, kontaktfreudiger. Es gibt die Menschen, die können wunderbar smalltalken. Und es gibt Menschen, Eigenschaften, wo es uns einfach auch ein bisschen schwerer fällt. So. Und deswegen spielen so ein paar Persönlichkeitsmerkmale auch eine Rolle. Und wenn ich jetzt hier sage, es wäre doch gut, wenn wir einfach alle freundlich aufeinander zugehen und gegenseitig Geschenke machen, da muss man auch ein bisschen von der Persönlichkeit der Typ für sein.
Ja. Lass uns vielleicht nochmal, bevor wir gleich nochmal dazu kommen, was Freundschaften mit mir so machen oder auch mit meiner eigenen Entwicklung machen, lass uns vielleicht nochmal darauf gucken, was Freundschaften auch für mein eigenes Wohlbefinden und für meine eigene Gesundheit bedeuten können.
Ja, also ich habe vorhin kurz schon Resilienz erwähnt. Ne? Man weiß, die verschiedenen Resilienzfaktoren, dass soziale Unterstützung einer dieser Faktoren ist. Wenn wir Stress haben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Kummer haben, dann weiß man aus verschiedenen Studien, dass in dem Moment, wo wir mit jemandem sprechen oder nette Worte von Freunden und Freundinnen bekommen oder das Gefühl haben, aufgefangen zu werden, dass das unseren Stress, also den Cortisolspiegel senkt. Mhm. Dieser Zusammenhalt, dieses Gefühl von Unterstützung, dieses Gefühl von ich bin nicht allein, weil allein beziehungsweise sich einsam fühlen, kann ja sogar ein Gesundheitsrisiko sein.
Absolut, ja.
Deswegen ist dieses Gefühl des Zusammenhalts, des Verstandenwerden, des Gemochtwerden, des Dazugehören ein ganz, ganz großer Faktor auch für das persönliche Wohlbefinden und für ja die eigene Standhaftigkeit. Mit Resilienz ist ja nicht gemeint, oh, ich trotze jeder Krise oder mir passieren keine Krisen, sondern mit Resilienz ist ja gemeint, dass wenn wir in eine Krise kommen, und das kann ja auch entwicklungspsychologisch passieren, was ich vorhin sagte, durch die verschiedenen Lebensstadien, die wir durchgehen, dass wir da wieder rauskommen, dass wir eine Krise überstehen.
Ne? Ja, Resilienz bedeutet nicht Resistenz. Ne? Das ist mal ja, ganz wichtig. Und Freundschaften können da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, ne, um da wieder rauszukommen. Und es gibt geneigte HörerInnen dieses Podcasts werden jetzt denken, auch nicht schon wieder, aber ich finde diese Studie einfach so toll. Es gibt diese Grand Study an der Harvard Medical School, die läuft seit über 80 Jahren mit über 700 Teilnehmenden. John F. Kennedy war einer der Teilnehmenden. Wird im Moment geleitet von Robert Waldinger, auch ein sehr spannender Typ. Gibt's einen schönen TED-Talk zu und ein schönes Buch, nämlich, hier steht's gerade, The Good Life. Da geht's darum, was braucht es für ein gutes, gelingendes Leben? Und die haben die Leute wirklich über 80 Jahre, teilweise über das ganze Leben, teilweise ganze Familien begleitet und haben immer wieder geguckt, was braucht es für ein gutes, gelingendes Leben? Und die haben nicht nur Interviews geführt, sondern auch medizinische Untersuchungen gemacht und. Und die absolute Nummer eins ist immer wieder gute soziale Kontakte und gute Beziehungen.
Ja, und das schließt sich auch an die positive Psychologie. Ne? Der Begründer in den 90er Jahren, also positive Psychologie ist eine Schule der Psychologie, ein Forschungsfeld der Psychologie, in Anführungsstrichen erst seit den 90er Jahren. Und der Begründer ist Martin Seligman und der hat, und das ist das Spannende eigentlich, die Psychologie guckt ja immer auch, wie die Medizin auch häufig, was macht Menschen krank, was führt zu Depressionen, was führt zu Ängsten, was kann da alles passieren. Und die positive Psychologie hat sich als Forschungsfeld genommen, was hält Menschen eigentlich psychisch gesund und psychisch stabil, was steigert deren Wohlbefinden und was lässt sie aufblühen. Und da gibt es ein Modell, das heißt PERMA-Modell. PERMA ist P-E-R-M-A und es ist ein Akronym. Also jeder Buchstabe steht für etwas. Ja. Ich will die gar nicht alle erklären, aber das R in PERMA steht für Relationship. Mhm. Und da geht es um, also auch die haben herausgefunden, um das nochmal zu bestätigen, auch Olli, was du sagst, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für ein Leben, in dem wir uns entwickeln können, indem wir auch humanistisch betrachtet unsere Potenziale entfalten können, ne? Zu dem werden können, der wir sind, sozusagen. Und diese Relationships, und da geht's um Qualität, es geht nicht um Quantität, auch das ist ja immer mal wieder ein Thema, wenn wir über Freundschaften sprechen, nicht zu verwechseln mit Followern und so, aber ich glaube, das braucht's hier gar nicht in voller Gänze. Aber auch das würde ich nochmal bestätigen wollen, dass Freundschaften, gute Verbindungen, so muss ich es vielleicht sagen, also Verbindungen, in denen wir uns aufgehoben fühlen, gesehen fühlen und verstanden fühlen und für ausreichend gut und richtig befunden werden, dass die uns tragen durch Krisen, dass die uns helfen, dass unser Leben, ja, dass unser Wohlbefinden sich ein bisschen steigert und auch erhalten bleibt.
Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich merke, es geht mir nicht gut und ich werde vielleicht auch durch mein soziales Umfeld nicht so getragen, ne? Oder bin viel für andere da, aber wenn ich dann mal jemanden brauche, dann ist Schweigen im Walde. Oder ich merke vielleicht auch, ich bin mit meinem Leben, so wie ich es führe, gerade gar nicht so zufrieden. Dann lohnt es sich vielleicht als ein Aspekt, das ist sicherlich nicht das Allheilmittel, aber als ein Aspekt, mir mal anzugucken, mit wem habe ich denn so regelmäßig Kontakt? Wer sind denn so meine Freunde?
Ja, Es gibt ein Zitat von, jetzt muss ich hier von einem Motivationstrainer, ich glaube, der heißt Jim Rohn. Was müssen wir dann nochmal, vielleicht können wir das nochmal dann in die Notes mit reinnehmen. Mhm. Und der hat sinngemäß gesagt, achte auf deine Freunde. Goethe hat es schon gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ne?
Ach, das kommt von Goethe.
Das hat Goethe wohl schon mal gesagt. Ich glaube, in Wilhelm Meister oder einem seiner Bücher. Geht noch ein bisschen weiter, aber so sinngemäß ist es so von ihm, zeig mir deine Freunde, ich sag dir, wer du bist. Weiß ich, was dich beschäftigt, so weiß ich, was aus dir werden kann. So geht es, glaube ich, weiter. Aber der Jim Rohn hat eben auch gesagt, du bist der Durchschnitt deiner 5 Menschen, die dir am nächsten sind. Hm. In deinen Eigenarten, in deinen, sagen wir, Stärken und Schwächen. Das färbt ja ab. Gute Stimmung färbt ab. Ne? Wenn ich gut drauf bin und lachend in den Raum komme oder mein Freund, meine Freundin lacht, lache ich in der Regel mit. Aber wenn mein Freund, meine Freundin irgendwie immer grimmig ist und stark destruktiv unterwegs ist, färbt das auch ab. Deswegen macht es Sinn, ab und zu auch mal zu gucken, wie geht es mir in meiner Beziehung, in der freundschaftlichen Beziehung. Und es kann ja sein, dass zum Beispiel auch sehr langjährige Beziehungen, wo früher die Leben auch noch sehr gut zusammengepasst haben, auch die können sich ja aufgrund verschiedener Lebensumstände auch auseinanderleben, diese Freundschaft. Mhm. Zum Beispiel ist ja oft, dass dann kriegt jemand Kinder und dann sind da aber noch keine Kinder oder es kommt zu einer Hochzeit oder jemand zieht weg oder beruflich geht's auseinander, sogar bis hin politisch kann es auch sein, dass man einfach politisch auch gar nicht mehr in die gleiche Richtung geht. Oder bei Corona haben wir das auch sehr erlebt, dass man da ganz unterschiedlicher Meinung sein konnte. Und so kann es auch kommen, dass es zum Konflikt bis hin zu zum Freundschaftsabbruch auch kommen kann, weil man für sich erkennt, das tut mir nicht mehr gut. Und das darf man, glaube ich, auch. Also für sich irgendwann erkennen, wie tragend ist diese Freundschaft noch.
Ich finde, da darf auch so beides wieder sein. Ne? Also manchmal stimmt ja beides. Ne? Zum einen genau das, was du sagst. Ne? Vielleicht ist eine Freundschaft für einen gewissen Lebensabschnitt gut, ne? Für eine gewisse Phase gut und trägt mich und bestätigt mich und unterstützt mich. Und irgendwann stellt man fest, Leben entwickeln sich unterschiedlich, ne? Und du schleißt dich einfach aus. Manchmal beendet man eine Freundschaft auch wirklich. Manchmal läuft es sich einfach aus und man hört einfach nichts mehr voneinander.
Manchmal macht man auch nur Urlaub voneinander und begegnet sich nach Jahren wieder und das ist auch gut. Das ist auch wunderbar, als wäre nie was gewesen. Das ist auch schön.
Genau. Ich habe einen Menschen, den ich auch als Freund bezeichne, den sehe ich einmal im Jahr, manchmal alle 2 Jahre. Mhm. Und wir setzen jedes Mal wieder an dem Punkt an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Und das ist wunderbar. Und wir beide sind völlig fein damit, wenn wir uns nicht zum Geburtstag gratulieren, wenn wir uns nicht zu Weihnachten melden, sondern einfach, wenn wir gerade aneinander denken oder er gerade in der Gegend ist oder ich gerade in der Gegend bin, was ehrlich gesagt selten vorkommt, weil er in der Schweiz lebt. Aber wenn wir uns dann treffen, dann ist es super. Und dann haben wir sofort ein Thema und dann können wir sofort Spaß zusammen haben. Und alles ist gut. Und gleichzeitig denke ich aber auch, weil du gerade so sagtest, unterschiedliche Meinungen. Manchmal ist es so, dass man sagen muss, gut, an dieser Stelle sind die Werte so unterschiedlich, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Aber manchmal muss man vielleicht auch lernen, dass es auch okay ist, in einer Freundschaft unterschiedliche Meinungen zu haben und sich dann auf das zu konzentrieren, wo man gleicher Meinung ist, wo man sich gut versteht, wo man matcht.
Ja, auf jeden Fall. Also ein Freundschaftsabbruch, nur weil man unterschiedlicher Meinung ist, muss kein Freundschaftsabbruch sein. Also auf gar keinen Fall, sondern wunderbar, wenn man da diskutieren kann. Ne? Genau. Wenn man debattieren kann, sich austauschen kann. Nur wenn, ich glaube, es wird dann schwierig, wenn versucht wird, und dann sind wir nicht mehr bei einer Debatte, sondern vielleicht bei dem Versuch einer Überzeugung zum Beispiel, wenn man versucht, sein Weltbild, seine Werte, seine Norm, wenn man seine Welt eingeteilt hat und richtig und falsch, und man dann den Freund oder die Freundin mit deren Weltbild falsch macht. Das wird dann halt kompliziert. Unterschiedliche Meinungen sind wunderbar. Wo sollen wir uns sonst so bereichern und entwickeln, wie in liebevoll zugewandten Begegnungen oder auch Verbindungen. Ne? Ja, das ist gut, dass du das sagst. Das sehe ich genauso. Und zu Abbrüchen kommt es häufig, weil sich eben auch Leben oder Lebensphasen verändern oder auch zu Urlauben, wie auch immer. Manchmal auch durch wirklichen Streit. Und dann fällt es manchmal schwer, auch zu verzeihen. Also es lohnt sich auch oft, in Freundschaften verzeihen zu lernen. Und je länger man die Verbindung hatte, desto leichter fällt es in der Regel auch, weil man so viele Gemeinsamkeiten hat, wo man auch sagt, naja, wir sind eigentlich schon immer so gewesen und den Streit, den lasse ich jetzt nicht die Freundschaft zerbrechen. Ja. In der heutigen Zeit sind aber die Freundschaften, die neu geschlossenen, vielleicht sogar digital, nicht ganz so belastbar. Das meinte ich vorhin mit, die werden vielleicht schneller beendet, weil es noch nicht so viele reale und persönliche gemeinsame Erfahrungen gibt in der einen oder anderen Freundschaft.
Das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ne? Dass natürlich, je länger man auf eine Freundschaft zurückblickt oder je mehr man schon miteinander erlebt hat. Und ja. Das kann ja auch in kurzen Freundschaften sein. Auch in kurzen Freundschaften kann man viel miteinander erlebt haben und schon viel miteinander auch durchgemacht haben. Und das ist ja auch das Spannende, ne? Ob jetzt, egal ob in Liebesbeziehungen oder in Freundschaften, das, was das die Beziehung stärkt, ist ja immer das, wo man zusammen durchgegangen ist. Ne? Also wenn man wirklich mal durch eine Krise durchgegangen ist oder wirklich mal einen heftigen Streit hatte und danach wieder sich in die Augen gucken kann und sagen kann, komm, ne, war von beiden nicht besonders gut, was da passiert ist.
Die Krise überstanden zu
haben. Genau, wir haben es überstanden,
wir
vergessen es und gucken nach vorne. Ich glaube, das ist wirklich das, was so ein Fundament von einer Freundschaft wirklich stärkt.
Und weil du gerade deine Freundschaft mit dem Freund aus der Schweiz, glaube ich, angesprochen hast. Ja. Du hast so schön gesagt, das ist völlig okay, dass wir uns einmal im Jahr sehen. Wir sind beide fein damit. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Freundschaften tragen sich auch dadurch, dass beide fein mit den Bedürfnissen sind. Also, wenn Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, zum Beispiel, oder Erwartungen, ne? Nach Nähe und nach Distanz. Dann kann es zu Konflikten kommen. Dann kann man die lösen und man kann darüber sprechen, also wie wir mit allen Konflikten irgendwie versuchen umzugehen, indem wir in den Dialog gehen und eine offene Haltung haben. Aber hilfreich ist es in Freundschaften auch, ähnliche Erwartungen an die Freundschaft zu haben, beziehungsweise wenn das nicht so ist, diese auch zu besprechen. Weil wenn dein Freund jetzt die Erwartung hätte, ach, eigentlich muss er mich zu jedem Geburtstag anrufen und einmal die Woche müssen wir uns schon hören und du würdest das nicht erfüllen, weil du einfach anders tickst, weil du ein anderes Bedürfnis hast, dann kann es zur Enttäuschung kommen. Und wenn er das nicht anspricht, wäre es schade und dann brechen Freundschaften manchmal ab. Aber wenn ihr darüber sprechen würdet, du, ich würde dich gerne zweimal im Monat sehen anstatt einmal im Monat, dann kann man sich ja wieder zusammen entwickeln. Und das ist wieder dieser Punkt, warum es so gut ist, dass wir Menschen haben, mit denen wir uns entwickeln können. Aber die Bedürfnisse, darauf wollte ich hinaus, da gibt es auch oft Streitpunkte, oder es ist häufig ein Streitpunkt, dass es unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse gibt. Und Bedürfnisse entstehen ja, also auch genetisch, kulturell, aber auch durch unsere Erziehung und auch stimmungsabhängig. Also es kann ja sein, wenn ich gerade einen Höhenflug habe, weil ich total frisch verliebt bin, habe ich das Bedürfnis, gerade nicht mich jeden Tag mit meiner Freundin zu treffen. Aber wenn der mich dann wieder verlässt, dann wäre es gut, wenn sie immer da ist.
Richtig, ja, genau.
So. Na, und das irgendwie, das kann oft helfen, wenn sich so Freundschaften entwickeln, dass man mal guckt, wie tickt denn mein Gegenüber eigentlich und welche Bedürfnisse sind da und welche sind bei mir? Und da auch offen drüber zu sprechen. Ein bisschen wie in der Partnerschaft.
Also das auch wirklich zu reflektieren. Und vielleicht können wir an der Stelle nochmal auf das Johari-Fenster eingehen. Du hast das vorhin schon mal kurz angeteasert. Jetzt müssen wir das natürlich auch noch auflösen, was das ist.
Habe ich auch gerade gedacht. Da sagte ich auch, das muss eigentlich noch. Also das Johari-Fenster ist ein Vier-Felder-Modell, um einfach mal einzuschätzen, wie die Selbst- und die Fremdwahrnehmung übereinstimmen oder um das zu verstehen. Es ist ja so, dass viele Konflikte entstehen können, wenn die Selbstwahrnehmung sehr stark von der Fremdwahrnehmung abweicht. Wenn ich also von mir denke, oh, ich bin total nett und total sozial und total umgänglich, das glaube ich jetzt, das ist meine Selbstwahrnehmung, und meine Wirkung auf andere ist aber ganz anders. Die denken eigentlich, oh, die Anna, die ist so arrogant und so, die hätte sie, und dann macht sie meine auf Schlaumeier oder so. Und ich aber denke, was, ich bin so nett. Und ich denke mal, warum gehen die denn alle raus, wenn ich reinkomme? Was ist denn hier los? Ich bin doch so nett. Dann entstehen natürlich Konflikte. Deswegen macht es Sinn, psychologisch betrachtet, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung sich annähern, damit es auch nicht zu so großen Überraschungen kommt. Und dieses Johari-Fenster, das heißt Johari, ich glaube nach den Vornamen der Erfinder, Joseph and Harry, also Joseph und ist der Vorname von dem einen, Joseph Luft und, ich habe es ja aufgeschrieben, Harry Ingham, ne? So, dass man das auch mal weiß, Johari sind die Vornamen.
Ja.
Und das hat eben 4 Quadranten und die sind aufgeteilt in, was ist mir bekannt und was ist anderen bekannt.
Mhm.
Und wichtig, was mir bekannt ist und anderen bekannt, das ist meine öffentliche Person. Also da ist kein Geheimnis, sondern ja, ich weiß, dass ich so bin, ich weiß, dass ich so wirke und andere wissen das auch. Und dann gibt es ein Fenster, das ist mir nicht bekannt und anderen auch nicht. Ist unbekannt, völlig wurscht, ist jetzt auch, ist was Unbewusstes, weiß ich auch nicht. Dann gibt es ein Fenster, was mir bekannt ist und anderen nicht. Das ist mein Geheimnis und das darf ich auch haben. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Fenster und dafür brauchen wir Freunde und Menschen. Also das ist das Fenster, was mir nicht bekannt ist, aber andere. Also wenn ich eine komische Wirkung zum Beispiel habe, wo ich immer wieder anecke, aber ich weiß das selber nicht, dann kann das so hilfreich sein, wenn mir ein Mensch, der mir wirklich freundlich zugewandt ist, dass der mir sagt, du Anna, also ich hatte mal so ein Erlebnis, da saß ich in der Fortbildung und ich höre so zu und guck und jetzt sieht man mich ja nicht richtig, aber ich habe wohl irgendwie auch so ein bisschen skeptisch geguckt und hier die Falte so zusammen und so, weil ich fand mich hochkonzentriert, ne, und habe zugehört und hinterher kam dann eine Kollegin zu mir und meinte, Mensch Anna, was denn los? Hast du das so skeptisch gesehen? Fandst du den Vortrag so schlecht oder die Veranstaltung? Und da habe ich gedacht, oh Gott, nein, danke, dass du mir das sagst, weil ich fand mich hochkonzentriert, meine Mimik war hochkonzentriert, aber sie wirkte von desinteressiert bis arrogant bis ich finde das alles blöd. Und das ist dieses Fenster, das war mir nicht bekannt, aber es ist anderen bekannt. Und das dürfen Menschen ja sagen, gerade wenn wir auch eine gute Verbindung haben. Und wenn wir die nicht haben, dürfen wir auch manchmal fragen, darf ich dir ein Feedback geben?
Genau, genau. Das finde ich total wichtig, auch in Freundschaften.
Ja. Ne,
Feedback immer zu fragen, ne, ob das okay ist, dass ich Ihnen ein Feedback geben darf.
Ja.
Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, Feedback zu kriegen. Ne, also sowohl in Freundschaften, aber auch von KollegInnen, ne, finde ich das total gut, weil Feedback hilft mir auch immer, mich weiterzuentwickeln. Ne, wie du sagst, meine blinden Flecken zu entdecken und zu sehen, was kann ich verändern. Und ich finde es total spannend, dass du das Johari-Fenster in diesem Kontext erwähnst. Weil ich das Johari-Fenster seit Jahren nutze, beim Thema Teamresilienz, ja, und beim Thema, wie gehen wir im Team mit diesem Thema um, ne? Also, was ist mir bekannt, aber den anderen unbekannt? Also, was ist mein Geheimnis? Was ist aber auch den anderen bekannt und mir unbekannt?
Ja. Ja? Also, der blinde Fleck.
Der blinde Fleck, genau. Mhm. Also, und da sage ich dann immer, es ist wichtig, dass wir das, was im Team für das Team wichtig ist, dass wir das auf die öffentliche Bühne holen. Ne? Also, dass das mir und den anderen bekannt ist, weil nur darüber können wir im Team offen reden.
Mhm.
Hm? Ja. Aber auf das Thema Freundschaft bezogen, finde ich, hat es nochmal einen ganz anderen Charakter, dieses Fenster, und finde ich total gut. Und so kann man das ja dann auch bei Freundschaftskonflikten zum Beispiel ganz gut nutzen.
Ja.
Ne? Um darüber zu sprechen.
Ja. Und wie gesagt, das brauchen wir ja. Also wenn wir keine Resonanz haben oder wenn uns nicht ab und zu mal jemand positiv wie auch negativ, wobei ich die Begriffe jetzt ein bisschen schwierig finde in dem Zusammenhang, aber wenn mir nicht jemand auch mal Feedback gibt, wie ich wirke, nicht wie ich bin, sondern wie mein Verhalten wirkt, auch das nochmal zu unterscheiden. Also zu mir zu sagen, Anna, du bist arrogant, ist auch nicht okay. Aber zu mir zu sagen, du wirkst arrogant, wenn du so und so guckst. Da merken wir den Unterschied zwischen Verhalten, kann man durchaus kritisieren, aber die Persönlichkeit eines Menschen ist manchmal schwer, selbst in Freundschaften, wobei man da ja wieder schneller verzeihen kann. Aber das ist doch wunderbar. Und dann müssen wir für uns natürlich entscheiden, was kann ich annehmen oder will ich annehmen und was auch nicht. Und das dürfen wir auch.
Hm? Genau. Und da hast du ja was ganz Wichtiges gesagt. Du wirkst auf mich so und so. Ja.
Ja.
Das heißt, im Prinzip mache ich da ja vielmehr eine Selbstaussage. Hm? Auf mich wirkt das in dieser Art und Weise.
Ja.
Und dann kann ich mich hinterfragen, auf dich wirkt das so? Wie sehe ich das denn? Oder kann ich das nachvollziehen? Oder möchte ich da an der Stelle etwas verändern? Oder ist das vielleicht auch dein Thema? Das kann ja auch sein. Mhm. Ne? Wenn ich arrogant auf dich wirke, dann ne, ist das vielleicht ja auch etwas, was in dir begründet ist.
Ja.
Und so kann man sich dann aber gut darüber austauschen und aneinander, ne, miteinander an der Stelle wachsen, wenn man den Mut hat, solche Dinge auszusprechen.
Ja, da sind wir bei den Ich- und Du-Botschaften, ne?
So ein bisschen. Genau,
ganz wichtig. Genau, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, eigentlich überall, ne? Nicht du bist arrogant, sondern ich nehme dein Verhalten so und so wahr. Ne? Oder
genau.
So. Ist da was dran? Kann man ja auch fragen. Ich nehme dein Verhalten so und so wahr. Ist da was dran? Ne?
Ja.
Ja. Das macht natürlich einen Unterschied, weil Ich-Botschaften, also wenn ich von mir erzähle, wie du auf mich wirkst, öffnet ja viel mehr deinen Kooperationswillen, als wenn ich zu dir sage, Mensch, Olli, du bist aber heute wieder arrogant. Da würdest du wahrscheinlich innerlich gleich sagen, ja, kannst schon so sehen, Ende des Dialogs.
Genau, ja, bin ich halt arrogant.
Ne? So, genau, das sind so die. Das gilt in der Freundschaft auch. Und da sind wir auch bei der Frage, was braucht eine Freundschaft? Ich bin da ja eigentlich ganz einfach gestrickt. Ich finde, all das, also eigentlich ist der Begriff, sagt es schon, Freundschaft bedeutet auch freundlich zu sein. Ne? Also so, wie man sich auch selbst gegenüber ein Freund sein möchte. Auch Max Frisch, ich zitiere ihn nochmal, der hat gefragt, und das ist durchaus eine Frage, die wir uns von Zeit zu Zeit auch mal stellen dürfen, möchte ich mein eigener Freund sein?
Aha.
Ne? Also auch nochmal selber für sich zu gucken, wie bin ich denn eigentlich? Habe ich vielleicht doch eine neidische Seite? Müsste ich da nochmal ein bisschen hingucken? Neid an sich finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Ist ja, ne, wir dürfen ja all solche Seiten haben. Die Frage ist ja, wie wir das leben. Bin ich ehrlich, wenn meine Freundin viel Erfolg hat und ich merke, oh, ich habe so eine Neidtendenz, sie hätte auch so gerne, ne? Dann kann ich das ja sagen. Dann kann ich sagen, du, ich freue mich und gleichzeitig hätte ich das auch gerne. Das ist ja was anderes, als wenn ich sage, naja, also Hauptsache dir geht's gut. Also Neid ist nicht schlimm. Die Frage ist, wie gehe ich damit um und bin ich mir bewusst, dass ich diese Seite habe, dass ich diesen Anteil manchmal habe? Zum Thema Selbstreflexion.
Genau, das kann ich natürlich sehr gut in Freundschaften, ne, und in diesem Miteinander dann auch herausfinden.
Die Seiten auch, alle Seiten, wie vielfältig wir sind.
Genau, wie vielfältig wir sind und wie ich auch damit umgehe. Denn wie du schon sagst, es ist ja grundsätzlich nicht schlimm, auch mal neidisch zu sein. Hm? Um mal zu sagen, oh Mensch, das hätte ich auch gerne. Und gleichzeitig gönne ich es dir von Herzen.
Ja. Genau. Und es ist auch nicht schlimm, mal wütend zu sein. Du hast vorhin gesagt, ihr wart an der Kirche verabredet mit deiner Schulfreundin oder was, jetzt weiß ich es nicht genau. Und dann kann man auch mal wütend sein, wenn jemand immer zu spät kommt oder nicht. Das ist ja völlig legitim. Man muss ja nicht immer nur sagen, okay, ich verstehe alles. Aber es ist natürlich wichtig zu gucken, warum bin ich wütend? Weil ich mich auf den Abend gefreut hätte und ich habe mir gerade 2 Stunden von meinen Kindern freigeschaufelt und davon musste ich 1 Stunde auf dich warten. Das ist ja der Ärger, weil ich einen Wunsch hatte, weil ich eine Erwartung hatte und mein Gegenüber hat die nicht erfüllt. Und das kann ich natürlich dann in einer Ich-Botschaft sagen. Für mich ist das jetzt echt doof, weil ich sitze hier 1 Stunde und ich hätte die Zeit lieber anders verbracht. Lass uns das nächste Mal anders lösen. Ja.
Und dann machst du mir natürlich das Scheunentor ganz weit auf, zu sagen, ach Mensch, ja, das verstehe ich natürlich und das war natürlich überhaupt gar nicht meine Absicht. Mhm. Ja. Und mir war es nicht möglich oder ich habe es nicht geschafft, pünktlich zu sein, weil, ne, so, dann kann ich erklären, woher das kam, dass es eben keine Missachtung deiner Person war, sondern dass ich einfach zu doof war zu planen oder ne, dass mir was dazwischen gekommen ist oder dass es mir nicht gut ging oder dass ich einen Streit mit irgendjemandem hatte und dadurch zu spät. Ne, so, und dann, aber nur wenn man das eben so offen sagt und wenn man, wenn man da so ehrlich ist und den Vorhang da auch aufmacht, dann kann man solche Sachen dann auch klären, anstatt sich beleidigt zurückzuziehen.
Genau, und dann den anderen auch irritiert zurückzulassen. Ne? Also in der Regel haben wir ja, die allermeisten von uns haben ja keine böse Absicht, auch nicht, wenn sie zu spät kommen. Es ist manchmal Unwissenheit, ich wusste nicht, dass dir das so wichtig ist, ich wusste nicht, dass du dir die 2 Stunden so freigeschaufelt hast oder so. Aber böse Absicht ist es in der Regel nicht und unter Freunden sollte es das natürlich auch gar nicht sein. So, ne? Und wenn ich mich so zeige dir gegenüber und sage, Mensch, Olli, ne, ich habe hier gewartet und mir die Zeit freigeschaufelt, dann ist das mein Bedürfnis und dann kannst du, wie du gerade sagtest, da einschwingen und sagen, okay, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Und dann haben wir ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben. Ich habe die Erwartung und die und dann kann man das beim nächsten Mal ändern. Aber nicht drüber sprechen, ist dann auch schade.
Genau. Ja? Also offen über die Dinge sprechen, die mich beschäftigen und die mich ärgern, aber auch die, die mich freuen und die schön sind. Ne? Ja. Denn Feedback darf ja auch durchaus auch positiv sein.
Ja.
Und tut ja dann auch gut, ne? Mal Danke zu sagen, mal zu sagen, was mir gut getan hat oder was, ne, was mich gefreut hat. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ne?
Ja, genau. Ja, das ist zum Thema, was trägt Freundschaften? Was brauchen Freundschaften? Es ist sehr individuell, weil es auch immer auf die Individuen ankommt, wer was genau braucht und auch zu welcher Zeit, was ich vorhin auch sagte, in unterschiedlichen Lebensphasen wird vielleicht auch unterschiedlich was gebraucht, auch von der Freundschaft. Aber natürlich, da sind wir wieder bei dem Begriff Freundlichkeit. Was heißt das? Ne? Offen, wohlwollend, zuhören wollen, verstehen wollen. Und verstehen wollen ist nicht immer, ich bin einverstanden. Aber ich will erstmal verstehen, warum tickst du so, wie du tickst? Wieso hast du diese Entscheidung getroffen? Das will ich verstehen. Und nicht zu sagen gleich, oh, falsch oder richtig. Das bezieht sich ja auf fast jeden Dialog. Ne? Also deswegen hat auch in der Freundschaft spielen diese sozialen Kompetenzen wie Empathie, ne, sich hineinversetzen können, die Perspektive zu wechseln, sich selbst auch einmal zurücknehmen zu können, das Ego vielleicht auch manchmal zurücknehmen zu können. Also auch all das, was wir auch für unsere tägliche Sozialkompetenz brauchen, spielt natürlich in Freundschaften genauso eine Rolle. Freundschaften sind unterschiedlich belastbar, das kann ich vielleicht nochmal sagen. Wenn ich einen Arbeitskollegen habe und eine Arbeitskollegin, mit der ich ausreichend gut auskomme, ist die im Krisenfall vielleicht nicht so eine belastbar, also diese Beziehung, wie eine Freundschaft, die ich seit 30 Jahren habe. Da wird öfter mal gesagt, ja gut, komm, Anna, ist so und jetzt, ne, ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn mich jemand nicht kennt oder wenig kennt oder nur in einer bestimmten Rolle kennt, also in der als Kollegin oder so oder als Vereinsmitglied oder Nachbarin, dann sind diese Beziehungen auch oft nicht so belastbar, weil wenn es irgendwie zu was Komisches oder zu Missverständnissen kommt. Oder dann muss man nochmal sich näher kennenlernen, sagen wir es so. Ne?
Genau, aber auch da lohnt es sich ja dann einfach nochmal nachzufragen. Ne? Und nochmal genau diese Reflexion zu machen. Ne? Wenn man eben auf dieses Verhältnis auch angewiesen ist, ne? In einem kollegialen Kontext ist man ja aufeinander angewiesen. Ne? Und dann lohnt es sich ja auch, Konflikte dann eben zu klären. Und auch da sind Konflikte ja dann eben auch ein Lernfeld.
Ja. Und je mehr man sich kennenlernt oder je mehr man auch ungefähr weiß, wie mein Gegenüber tickt, desto entspannter wird es auch, weil viele Missverständnisse und Konflikte ja daraus entstehen, dass wir gar nicht wissen, warum er oder sie so reagiert. Und wir haben da so Vorannahmen, die bis hin zu Vorurteilen gehen können. Und die zu korrigieren, das macht natürlich auch im Teamgefüge, nicht nur in Freundschaften und Partnerschaften sowieso, sondern im Teamgefüge ebenfalls Sinn.
Liebe Anna, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang miteinander plaudern. Und dieses Thema gibt ja auch noch ganz, ganz viel her. So langsam, würde ich sagen, biegen wir mal in Richtung Ende ein. Und vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir so in den letzten 50 Minuten besprochen haben. Freundschaften, also
ich wollte gerade sagen, es gibt ja so diesen Satz, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bis du mir sagst, was du gehört hast. Von daher würde ich jetzt sagen, lieber Olli, erzähl doch mal.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau, du wolltest gerade zusammenfassen.
Ich mache das Ganze ja auch, um was zu lernen. Ja, und ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Ich habe gelernt, warum das Johari-Fenster Johari-Fenster heißt. Ja, ich habe gelernt, dass Freundschaften sich über den Lauf der letzten Jahrzehnte durch den Einfluss von Technologie stark verändert hat, ja, dass positive und negative Aspekte hat, dass wir Freundschaften brauchen, um uns selbst zu regulieren, ne, um uns selbst für unser eigenes Wohlbefinden etwas Gutes zu tun, dass Freundschaften kontextabhängig sein können, dass Freundschaften in Phasen manchmal auch gut sein können. Ne, also Freundschaften müssen nicht immer ein ganzes Leben lang existieren, sondern manchmal gibt es Freundschaften, die sind eine Zeit lang da und dann sind sie wieder weg und das ist auch okay so. Und Freundschaften sind wichtig, um mich selber zu reflektieren, um selber zu wachsen, ne, und bestätigt zu werden und ein Gefühl von Sicherheit auch bekommen zu können. Und Freunde dürfen mich auch kritisieren. Ja, Freunde dürfen auch mal mir den Spiegel vorhalten und sagen, Olli, das ist jetzt vielleicht keine gute Idee.
Hast du dir die Frage schon beantwortet, die ich vorhin fragte? Welche Kritik fürchtest du mehr, weil du noch kurz drüber nachdenken wolltest, Feind oder Freund?
Ja, ich fürchte tatsächlich mehr die Kritik vom Freund und das ist, glaube ich, auch nicht überraschend, weil die vom Feind, da kann ich sagen, der ist eh doof, was bildet er sich überhaupt ein, mich zu kritisieren? Ne?
Ja.
Aber gerade, und jetzt erzähle ich ein bisschen was Persönliches, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ja, ich mag es, wenn alles ganz kuschelig und harmonisch ist. Ne? Und wenn dann von einem Freund eine Kritik kommt, ne, und dann wirklich mal kommt, Mensch, das war jetzt nicht gut oder das hat mich enttäuscht oder was auch immer, dann nehme ich mir das schon zu Herzen und dann besteht schon, ist die Chance, dass ich was verändere, wesentlich größer.
Ja. Und das ist ja der Punkt, ne? Also wir entwickeln uns zusammen und wir verändern uns zusammen und wir entwickeln uns. Also wenn wir nicht immer mal wieder auch Potenzial entfalten könnten, indem jemand sagt, guck mal, Anna, so wirkst du oder das könntest du vielleicht auch anders machen oder so, dann wären wir ja schon perfekt, dann wären wir ja schon fertig. Aber es ist ja keiner von uns. Und deswegen
ist
es
ja langweilig.
Ist ja langweilig, genau. Deswegen ist es ja auch so schön. Und vielleicht können wir der Begriff Kritik ist ja, obwohl er, glaube ich, sogar neutral eigentlich ist, ist er ja doch immer negativ besetzt. Und vielleicht können wir den auch hier am Schluss noch mal ein bisschen anders konnotieren und sagen, dass es eigentlich um gemeinsame Entwicklung geht, dass es um Rückmeldung geht, dass es um Wirkung geht, dass es um sich zusammen entwickeln und auch Persönlichkeitsentfaltung geht, in der Freundschaft und auch im besten Fall in der Partnerschaft, weil der Begriff Kritik dann doch auch noch ein bisschen hart klingt.
Das stimmt, oder? Aber so wie du es jetzt eingeordnet hast, finde ich, ist das doch etwas sehr Positives.
Ne? Was und motiviert etwas, was vielleicht.
Genau, was motivieren kann.
Ja.
Also
und keine
ein Aufruf,
Angst machen sollte. Ne?
Im Gegenteil, ein Aufruf dazu, sich öfter mal zu kritisieren. Denn das zeigt ja auch, dass mein Gegenüber mir wichtig ist. Ne? Weil sonst würde ich es ja einfach so stehen lassen. Ne? Würde sagen, ja,
und dass er oder sie mich wahrnimmt auch. Ne?
Genau.
Und mir dann, Genau.
Also wir kommen fast schon wieder ins nächste Thema, liebe Anna.
Gut, aber wie enden wir, Olli? Was braucht es für heute? Du hast es zusammengefasst. Ich bin total dabei. Wir haben einiges angeschaut und besprochen. Ich wüsste gar nicht, was ich weiter ergänzen soll. Freundschaften lohnt es. Es ist ein bisschen, Freundschaften pflegen ist ja so ein bisschen auch wie kleine Pflänzchen pflegen. Vielleicht darf ich dieses Bild auch noch mitgeben.
Ja.
Ab und zu braucht es mal ein bisschen Dünger und ab und zu muss die Erde mal umgegraben werden und dann braucht es natürlich Wasser und Sonne und Licht und so ist das mit Freundschaften, glaube ich auch. Darf jeder für sich bestimmen, wie viel Licht und wie viel Dünger, aber so ein bisschen Freundschaftspflege auch nach hinten raus, je länger wir auch am Leben sind, ist, glaube ich, und das zeigen die Studien ja auch, sehr sinnvoll, weil es eben auch für unser Wohlbefinden sehr, sehr zuträglich ist.
Das und war doch ein...
War fast auch so, und es kommt nicht auf die Quantität an. Vielleicht darf ich das auch nochmal sagen, sondern manchmal ist eine wunderbare Pflanze in unserem Beet viel mehr wert als ganz, ganz viele kleine Pflänzchen.
Sehr gut.
So.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Die Pflanze als Analogie zur Freundschaft finde ich ein schönes Bild. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses schöne Gespräch zum Thema Freundschaft.
Sehr gern. Ich habe viel
mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das freundliche Zuhören. Und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn du es bis hierhin durchgehalten hast. Dann freuen wir uns sehr über Feedback unter podcast@familienservice.de oder geh jetzt in deine Podcast-App und gib uns da eine kurze Rezension. Anna, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ich habe zu danken. Hat mir Spaß gemacht, zu plaudern über ein so wichtiges Thema,
Das freut mich sehr. Und ich wünsche dir und auch unseren Zuhörenden jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört.
Also, danke auch an euch. Macht's gut. Tschüss.